So, Herrschaften, Big Show 512. Ich sitze jetzt hier in Stuttgart mit Lukas Wolf. Lukas Wolf ist der Coach an der Tennis-Base in Oberhaching und vor allen Dingen der Coach von Jannik Hanfmann. Erste Runde gewonnen, der Jannik. Lukas, grüß dich. Ja, Resümee 4-4 gegen Chardy. Gegen Chardy auf Rasen ist nicht ganz einfach, oder?
Nee, ist es nicht. Vor allen Dingen erstes Rasenmatch überhaupt jetzt hier in der Saison und mit nicht einem ganz guten Gefühl hier hingefahren, weil die letzten Matches nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Von daher bin ich erstmal sehr zufrieden, diesen Sprung hier in die zweite Runde so geschafft zu haben. Und auch die Art und Weise war aus meiner Sicht recht überzeugend.
Wie passt das Spiel von Jannik mit Rasen zusammen?
Grundsätzlich ganz gut. Wenn er sich wohlfühlt, dann serviert er sicherlich sehr gut. Das gehört zu seinen Waffen, würde ich sagen. Er spielt gerne viel nach vorne. Heute war der Return vielleicht nicht ganz so gut, wie ich es von ihm auch schon gesehen habe. Aber auch das ist sicherlich was er eigentlich auf der Habenseite hat, würde ich jetzt mal sagen. Und von daher sind das natürlich schon erstmal wichtige Grundvoraussetzungen, um auf Rasen mal eine Runde gewinnen zu können oder zwei.
Sagst, die letzten Wochen nicht ganz so gut gelaufen. Du warst in Paris mit Jannik. Bevor wir auf das Sportliche kommen, wie waren denn da die Rahmenbedingungen aus deiner Sicht? Hier in Stuttgart, mein Eindruck ist, man kann sich relativ frei bewegen. Wie war das denn in Roland-Garros?
Ja, wir hatten in Paris die Möglichkeit, uns in der Liste einzutragen und da eine Stunde am Tag quasi auch draußen spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Das war eigentlich ganz schön, zumal das Hotel auch an der Seine gelegen ist und man da direkt in einer Umgebung ist, die eigentlich ganz schön ist, wo man so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen auch haben kann, mal in Ruhe was besprechen kann und so weiter. Also ja, wir haben uns natürlich in diesem Zirkus mittlerweile schon auch so sehr an diese ganzen Maßnahmen gewöhnt und es ist so Tagesgeschäft geworden, dass ich schon gar nicht mehr so groß darüber nachdenke, mich zu beschweren, was jetzt wieder nicht geht, sondern man nimmt es so hin irgendwo und freut sich riesig, wenn es Lockerungen gibt und wenn es hoffentlich demnächst auch wieder einfacher wird. Aber ja, von meiner Seite aus gibt es da jetzt überhaupt gar keinen Grund, sich irgendwie zu beschweren, zumal ich ohnehin sehr gerne in Paris bin und das ein tolles Event finde.
Und so, also vom Training her, konnte er so lange trainieren, wie ihr wolltet, oder gab es da auch Beschränkungen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass jeder Hauptfeldspieler eine Stunde am Tag auf der Hauptanlage trainieren darf. Die Doppelspieler sogar, also ich habe mit Kevin Krawitz, auch immer wieder viel Kontakt. Und da war es so, die durften sogar in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17 Uhr gar nicht auf der Hauptanlage trainieren. Also die mussten so richtig in Randzeiten gehen. Selbst jemand, der die letzten zwei Male da das Turnier gewonnen hat. Also das fand ich schon extrem. Und wir als normale Teilnehmer, sage ich jetzt mal, hatten die Möglichkeit, eine Stunde am Tag auf der Hauptanlage zu spielen und alles Weitere auf einer Nebenanlage, die aber auch sehr, sehr gut ist. Also sie ist nicht exakt gleich.
Jean-Bois,
da haben wir recht viel trainiert. Da kriegt man dann auch ein bisschen mehr Trainingszeiten. Da kann man vielleicht auch noch mal eine halbe Stunde mit dem Coach dranhängen. Aber grundsätzlich war es auf der Hauptanlage schon eher restriktiv. Und da siehst du dann auch einen Riesenunterschied zwischen den Top-Jungs, die sich das irgendwo auch verdient haben. Und es ist bis zu einem gewissen Bereich, finde ich, auch völlig legitim, dass ein Tsitsipas und die Top 32 Spieler mehr Platzzeit bekommen. Aber ja, irgendwo guckt man natürlich auch immer so mit einem Auge hin und denkt sich, boah, die spielen zwei Stunden auf dem Center und wir sind froh, wenn wir eine Stunde kriegen und keiner kommt und sagt, er will sich jetzt hier auch noch einschlagen oder so. Ne? Also das ist ja schon ein Unterschied.
Dabei sind die Männer da ja, das hat mir Michael Kohlmann ja auch mal gesagt, die Männer sind ja da noch eigentlich viel sozialer, weil die spielen wenigstens miteinander. Die Frauen, die bringen wahrscheinlich jedes Mal einen Hitting-Partner mit und dann kann nur eine trainieren auf dem Court. Oder ist das, formuliere ich das jetzt zu überspitzt? So hat es der Michael natürlich nicht gesagt, aber ich habe es so verstanden.
Ja, jetzt fragst du mich zum Damengeschäft. Da bin ich wahrscheinlich der völlig falsche Ansprechpartner. Bestimmt gibt es das ein bisschen häufiger als bei den Herren. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig drauf geachtet. Ich denke, auch da wird es genug Damen geben, die untereinander auch spielen und die das auch gut hinkriegen und so. Das ist dann eher auch was, denke ich, was im Top-Spielerbereich immer wieder zu finden ist. Ne? So eine Serena oder so, klar, die siehst du halt eigentlich nie mit jemand anderem spielen, sondern die haben dann ihre Hitting-Partner dabei. Aber alles, was ansonsten so auf der Anlage stattfindet, da habe ich dann doch auch allermeistens gesehen, dass Damen miteinander gespielt haben. Also das würde ich jetzt mal so erstmal nicht bestätigen, und bei den Herren ist es sowieso eigentlich sehr entspannt. Also die allermeisten trainieren auch gerne miteinander. Der Jannik jetzt im Speziellen ist sowieso sehr entspannt, was das betrifft. Also da gibt es jetzt ganz selten mal die Situation, dass er sagt, warum hast du mit dem eingetragen oder so. Das kommt eigentlich nicht vor.
Ja, ein Wort noch zu Yannick. Warum ist es denn in Paris jetzt nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? War es die fehlende Trainingszeit oder was, gab es da eine Analyse? Warum lief es jetzt nicht so ganz so toll?
Ja, natürlich gab es eine Analyse und die war auch sehr wichtig und sehr ernüchternd, weil wir natürlich sehr, sehr unzufrieden waren mit der Performance dort und uns was ganz anderes vorgestellt haben. Und die Gründe dafür, ja, die sind sicherlich auf ganz vielen Ebenen zu finden und in vielen Bereichen. Es wäre schön zu sagen, es lag am Aufschlag oder daran oder an der Fitness oder so, aber so einfach ist es leider nicht, sondern es lag an sehr, sehr vielen Faktoren. Und wenn ich so die Saison bis jetzt ein bisschen Revue passieren lasse, dann fehlt uns sicherlich eine Sache, dann fehlt uns diese Vorbereitung. Ja? Er hatte halt am Anfang der Saison die Probleme mit dem Fuß. Dann willst du Australian Open nicht ausfallen lassen, gehst dahin, versuchst das Beste rauszuholen, merkst aber dann auch, okay, es fehlt ein bisschen was an Substanz, was wir aufbauen müssten. Dann war er dieses Jahr erstmalig in der Situation, in ATP-Events reinzukommen. Die Option hatten wir sonst nicht. Dann wird man so ein bisschen verführt zu sagen, ja komm, das spielen wir noch, weil da ist er jetzt drin im Hauptfeld und das spielen wir vielleicht auch noch. Und da habe ich oder wir auch vielleicht den Fehler gemacht, an einer bestimmten Stelle nicht zu sagen, stopp, jetzt ist Schluss. Egal wie toll das ist, da zu spielen und da zu spielen, das machen wir jetzt nicht, sondern jetzt machen wir einen Trainingsblock. Und ja, jetzt haben wir letzte Woche uns zusammengesetzt in einem langen Gespräch und haben gesagt, okay, das, was jetzt die nächsten 3 Wochen passiert, also in Stuttgart, in Halle und in der Folgewoche, das wird eine harte Trainingsphase werden für Yannick. Und die Matches, die spielen wir und da nehmen wir auch in gewisser Weise Rücksicht, aber nur begrenzt. Also ja.
Okay, so. Dritte Woche ist Mallorca oder ist kein Turnier geplant?
Nein, wir wollen früh nach Wimbledon gehen. Und werden schon am Dienstag fliegen, weil wir uns, Yannick hat ja in seinem Leben jetzt auch nicht allzu viele Rasenmatches gespielt. Ja, die Rasenzeit von anderen Spielern, die dort an den Start gehen, die ist ja viel, viel höher. Und von daher, wir wollen Dienstag hingehen, in der Hoffnung, vor allen Dingen in den ersten Tagen sehr gute Trainingsbedingungen zu haben, auch mit ein paar Top-Spielern trainieren zu können und mal nicht nur diese eine Stunde vielleicht zu kriegen, sondern auch mal 2 Stunden am Stück was machen zu können und mal eine längere Phase nochmal auf Rasen sein zu können. Und deswegen werden wir Mallorca auslassen. Vielleicht auch ein bisschen als Folge aus dem, was jetzt in den letzten Wochen so passiert ist und als Konsequenz dessen.
Okay. Du hast die Spitzenspieler angesprochen. Im Halbfinale, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir es nicht, ob es wirklich Djokovic Nadal ist, aber was wir wissen, es ist auf jeden Fall Zverev gegen Tsitsipas. Sascha Zverev kann ja nichts dafür, dass er bis jetzt keinen ernstzunehmenden Gegner hatte. Da hat mich Kollege Kohlmann verprügelt dafür, weil er sagt, Moment, da gab es ja wohl ein paar ernstzunehmende Gegner mit Safiulin, mit Nishikori. Davidovich Fokina, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber das war jetzt nicht besonders stark vom Spanier, aber egal. Zverev ist im Halbfinale gegen Tsitsipas. Tsitsipas hat mich echt überrascht, den ersten Satz vor allem gegen Medvedev. Wie siehst du die Partie?
Ja, also ich habe vom Sascha grundsätzlich eigentlich fast alles gesehen. Ich versuche auch bei den Slams und so, ich will nicht sagen, mir jedes Training anzugucken, aber wenn er trainiert, dann bin ich oft einer von denen, die am Rand sitzen und einfach zugucken und versuchen, ja, einfach ein bisschen was abzugucken, ein bisschen zu sehen, wie er Sachen macht und so. Und das finde ich immer spannend und interessant und auch oft gibt es so einen Impuls fürs eigene Training nochmal zu sagen, hey, guck mal, wie der sich da bewegt hat und so, da müssen wir auch besser werden. Und ja, und ich finde, Sascha hat unglaublich gut gespielt, wie der die Vorhand reinhackt mittlerweile, Longline und meine Rückhand braucht man eh nicht drüber zu reden, aber ich finde, sein Spielniveau ist unglaublich hoch und dass er diese Matches so glatt gewinnt und so einfach aussehen lässt, ist einfach Zeichen von seiner enormen Qualität und glaube ich, dass die Gegner dann auch ein Stück weit merken, okay, das ist so tough dann und er gibt mir nichts und so und dann ja da auch ein bisschen verzweifeln. Das hat er sich hart erarbeitet und verdient und da gucke ich immer wieder mit großem Interesse und Begeisterung hin. Und Gleiches gilt eigentlich für einen Tsitsipas. Ich war gestern, also das Match gestern auch gesehen gegen Medvedev und was für mich so, wo ich so begeistert von bin, ist, wenn ich sehe, wie stabil er in allen Platzsituationen vom Körper her ist. Da ist nie eine Ausgleichbewegung zu sehen, sondern es ist wahnsinnig, der Oberkörper ist so ruhig, er spielt jeden Schlag, kann er vollziehen. Er hat, alles sieht irgendwie leicht aus und es sieht, er ist so in seiner Zone und so mental auch so, wirkt er so tough, dass ich mich einfach riesig auf dieses Match freue. Und wir haben heute schon drüber geredet zusammen und gesagt, ja, Zverev gegen Tsitsipas, das könnte schon auch sowas wie das Match des Turniers werden. Zumindest so aus meiner Sicht, weil man jetzt natürlich Nadal Djokovic auch schon 128 Mal gesehen hat. Ja. Und bin ich sehr gespannt, wie der Sascha das handelt. Und ich hoffe, dass er sich da durchsetzt. Und ich glaube, dass er echt einen Shot hat. Und
Also ich habe ihn vor dem Turnier als Turniersieger getippt. Da war die Auslosung nicht heraus. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil ich bei Tsitsipas erste Runde gegen Chardy, weiß ich nicht, ob du gesehen hast, aber da hat er mir komplett unruhig gewirkt. Und zwar also irgendwie ruhelos und nicht geduldig. Und der ist aber jetzt gegen Isner, das fand ich stark, dass er das gewonnen hat, weil das war ein ganz schwieriges Match, finde ich. Und gestern, also bis zum Rebreak von Medvedev im zweiten Satz, war das gestern eine überragende Vorstellung am Dienstag.
Ja, absolut. Also Isner habe ich auch gesehen, Chardy habe ich nicht gesehen. Ich gucke viel, aber alles geht dann eben auch nicht. Und gestern bin ich eingeschlafen irgendwann Mitte, Ende zweiten Satzes. Aber ja, wie du schon sagst, es war sicherlich eine Steigerung von Match zu Match. Und das ist ja dann auch was, was die Großen wirklich auch auszeichnet, dass sie sich in so ein Turnier reinspielen und von Runde zu Runde besser werden und das so ein bisschen auch hinter sich lassen, dieses Gefühl von, der ist noch nicht richtig drin oder der ist dies Jahr vielleicht zu schlagen. Das sieht man ja immer und immer wieder, wie sie dann zum Ende hin eigentlich ihr bestes Level abrufen. Und,
Da wollte ich dich gerade dazu befragen, weil ich bin ja auch als schlichtes Gemüt darauf reingefallen, dass ich gedacht habe, in dem Jahr ist Nadal zu schlagen. Und dann zieht er den Sinner, aber nach einem knappen ersten Satz, aber zieht den Sinner dann doch wieder so ab. Ich hätte nicht gedacht, also Best of Five hätte ich nicht gedacht, dass Sinner gewinnen kann. Aber dass es so glatt ist, das ist dann schon immer wieder verwunderlich. Für mich zumindest, für euch auch, für euch Experten.
Ja, also Rafa ist für mich... Das ist so phänomenal, finde ich, was der leistet. Ich meine, das gilt nicht nur für ihn, das gilt auch für einen Djokovic oder für einen Federer. Das muss man ja immer in einem Atemzug nennen. Aber für mich war dieses Jahr beim Rafa eine Sache die sich bei mir so ein bisschen eingebrannt hat. Und zwar hat er Barcelona gewonnen. Und ich glaube auch zum, keine Ahnung, 13.
Mal oder 11.
Mal. Also, ja, so. Und der Ausdruck, den man bei ihm im Gesicht sieht für so einen... ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll, was jetzt der Jannik für ein Turnier gewinnen müsste, vielleicht in Oberhaching das Future oder so. Und da sehe ich einen Ausdruck im Gesicht, der mir so suggeriert, okay, das ist das Größte, was ich diese Woche erreichen konnte. Und da ist so viel drin zu sehen, wenn er diesen Matchball verwandelt. Und dann freut man sich so für einen Rafa, finde ich, weil das, ja, das ist einfach...
Dieser Biss ist einfach Wahnsinn, oder?
Ja, ich da fehlen mir echt auch die Vergleiche in anderen Sportarten, wie man das so hinkriegen kann, nach so langer Zeit immer noch da so eine Besonderheit in so einem Sieg zu sehen und sowas Aufopferungsvolles. Und also das ist einfach nur faszinierend und müsste für jeden jungen Sportler, der sich das anguckt, müsste das eigentlich schon wieder Grund genug sein, um die nächsten 30 Trainingseinheiten mit noch mehr Power durchzuziehen und zu sagen, hey, wenn der das so hinkriegt, dann muss das muss ein Vorbild sein für mich. Ja? Und das ist toll zu sehen.
Ja, also Günter Bresnik, habe ich gelesen, war ja in Monte Carlo mit Monfils und der hat dann nach dem Turnier gesagt, der am meisten trainiert hat die ganze Woche und da hat er nicht gut gespielt in dieser Woche. Aber der am meisten trainiert hat, war Rafael Nadal. Ja, ein Wort noch zum großen Meister selbst. Ich bin ja im Federer-Camp, wollte in der Woche von Straßburg einen ganz, ganz bösen Artikel über Bianca Andreescu schreiben, weil die ja in Straßburg rausgezogen hat nach zwei Spielen, weil sie gesagt hat, sie muss sich auf die French Open vorbereiten. Jetzt zieht Federer aber raus aus den French Open, um sich auf Wimbledon vorzubereiten. Wie ist das in der Szene so angekommen? Also ich hätte es gern gesehen gegen Berrettini, aber natürlich, wenn du weißt, du musst gegen Berrettini, Djokovic und Nadal hintereinander gewinnen hast dann noch nicht mal das Turnier gewonnen. Da habe ich schon ein gewisses Verständnis aufgebracht. Aber wie ist das bei euch angekommen?
Ja, also wie es jetzt so in der Szene ankommt, kann ich gar nicht so richtig beurteilen, weil ich jetzt auch nicht im permanenten Austausch mit allen möglichen Leuten bin. Aber Punkt eins, man ist natürlich nicht Teil dieser engen Bubble und weiß nicht genau, was jetzt im Team Federer vorher, währenddessen, nachher besprochen wird. Das ist mal Punkt eins, man kennt nicht alle Faktoren, deswegen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein mit seinen Urteilen, finde ich. Punkt zwei, ich denke, er hat sich keinen großen Gefallen damit getan, so in Anführungsstrichen ehrlich zu sein, weil das halt heutzutage keiner mehr macht und weil es halt, taktisch vielleicht nicht das cleverste war, wenn er am Tag nach dem Match oder am Tag vor dem Match gegen Berrettini sagt, mein Knie war gestern ganz dick und ich muss vorsichtig sein, dann sagt die ganze Welt und auch die ganze Tenniswelt, hey, vollstes Verständnis, Roger, brauchen wir nicht drüber reden, ist das das Normalste der Welt, dass du nicht spielst, sehr schade. So hatte es einfach den Eindruck so ein bisschen geweckt, direkt nach dem Match zu sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob es weitergeht. Ja, da wird man dann immer hellhörig und fängt dann an, irgendwas zu vermuten und zu mutmaßen. Und damit hat er sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, weil, so gut wie er die Medienwelt auch kennt, glaube ich, ja, hätte das nicht sein müssen. Aber
sein spielerisches Level hat dir wie gefallen? Welche Chancen hat er in Wimbledon, ist meine Frage. Mittlerweile glaube ich daran, dass er sehr weit kommen kann.
Also wir sind ja auch also Dominik Köpfer ist ja jemand, mit dem wir viel Kontakt haben. Janik spielt ja auch Doppel hier mit ihm. Und ich habe das war ja relativ spät abends. Ich bin leider jemand, der früh einschläft. Ja, also da bin ich, ist einer der vielen Bereiche, in denen ich nicht gut bin. Und ich habe in den ersten zwei Sätzen gedacht, boah, das ist eine Riesenchance für einen Domi. Und ich weiß nicht, ob er sie vorher jemals so gehabt hätte oder ob man die nochmal so bekommt. Er hätte ihn an dem Tag sicher schlagen können. Und das spricht zum einen ganz sicher auch für einen Dom, der das gut gemacht hat. Aber das spricht auch dafür, dass der Roger nicht so gespielt hat, wie er die Jahre davor vielleicht gespielt hat. Weil dann würde ich sagen, ist die Chance mit Sicherheit kleiner, als sie es war. Von daher, ich würde es jetzt nicht, es ist überragend, gar keine Frage, aber ich würde es jetzt auch nicht in den Himmel loben und ich würde jetzt auch nicht Haus und Hof auf den Wimbledon-Sieg verwetten.
Tja, wenn ich Haus und Hof hätte, würde ich das machen. Lukas Wolf ist das von der Tennis-Base in Oberhaching. Lukas, ich danke dir ganz herzlich. Das war's, unsere Big Show 512, Sportradio 360.